Friedensgespräche. Das ist ein Wort, das in der vergangenen Woche immer wieder durch die Nachrichten ging. Geht es voran mit den Friedensgesprächen? Oder sind die Friedensgespräche doch erfolglos? Lassen sich Kompromisse finden? Oder ist es einfach nur Hinhaltetaktik? Friedensgespräche zwischen zwei verfeindeten Parteien, das ist es, worauf unsere Hoffnungen ruhen. Die Hoffnung, dass ein sinnloser Krieg aufhört und endlich Frieden einkehrt. Wir Menschen sehnen uns nach Frieden. Und aktuell sehen wir mehr als deutlich, wie die Abwesenheit von Frieden alles zerstört. Wir wollen kein Leid. Wir wollen keinen Hass. Wir wollen keine Zerstörung. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die genau dafür sorgen. Und das zeigt uns immer wieder, wie sehr wir uns nach Frieden sehnen. Wir befinden uns mitten in meiner Predigtreihe über die Frucht des Geistes. Die Frucht, die wir entwickeln, wenn wir fest mit Jesus verbunden sind. Denn wir sollen schließlich geprägt sein durch ein Leben am Weinstock. Ein Leben mit Gott. Beginnen wir heute Morgen, indem wir uns einige wichtige Aspekte der Frucht des Geistes nochmal in Erinnerung rufen. Die Frucht des Geistes zeigt sich im Sein und nicht im Tun. Sie entwickelt sich, wenn Christus Nachfolger mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, und sie soll eine ungläubige Welt erfreuen. Die Art und Weise, wie wir das als Christen tun, spiegelt sich in zwei Aspekten unseres Zusammenlebens wider, nämlich in der Art und Weise, wie wir uns gegenseitig behandeln und in unserer gemeinsamen Anbetung im Gottesdienst. Letzte Woche haben wir uns mit der Freude beschäftigt, mit einer Freude, die über unsere Umstände hinausgeht. Worum es heute geht, dürfte euch schon klar sein. Aber damit wir nach und nach in den Kopf bekommen, was wir für Charaktereigenschaften in uns entwickeln sollen, lese ich trotzdem nochmal Galater 5, die Verse 22 und 23. Und dort schreibt Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Heute werden wir uns auf den Frieden als einen weiteren Aspekt des Geistes konzentrieren. Wir sind Botschafter Jesu Christi auf Erden. Und als Botschafter Christi, als Himmelsbürger, ist es unsere Aufgabe, Friedensstifter in dieser Welt zu sein. Aber wie bei der Freude sollten wir unsere Überlegungen auch beim Frieden mit einer Definition beginnen. Wir sollten erst einmal darüber nachdenken, was wir überhaupt unter Frieden verstehen und was die Bibel unter Frieden versteht. Wenn wir einen Blick in die Wörterbücher werfen, dann heißt es so ungefähr: Frieden ist die Abwesenheit von Krieg. Oder etwas aktueller, damit es auch wirklich alle verstehen: Frieden ist die Abwesenheit von militärischen Sonderoperationen. Weil ja manche Leute meinen, es wäre kein Krieg dort in der Ukraine. Frieden soll ein Zustand der Harmonie zwischen Menschen oder Gruppen sein. Und Frieden ist die Freiheit von Streitigkeiten. So kennen wir das normalerweise, das Wort Frieden. Auch wenn an diesen Definitionen sicherlich nichts auszusetzen ist, werden sie dem biblischen Konzept des Friedens bei weitem nicht gerecht. Im Alten Testament wird Frieden gewöhnlich durch das hebräische Wort Shalom ausgedrückt. Und dabei drückt dieses Wort viel mehr aus als nur die Abwesenheit von Konflikten. Es wird verwendet, um einen Zustand des Wohlbefindens, der Vollkommenheit und der Harmonie zu beschreiben. Ein Zustand, der alle Beziehungen eines Menschen durchdringt. Es beschreibt gewissermaßen innere Ruhe, absoluten Frieden und vollkommene Glückseligkeit, den perfekten Moment, der ewig anhält. Das ist biblischer Frieden. Das griechische Wort, das bei der Frucht des Geistes mit Frieden übersetzt wird, ist das Wort Eirene. Also nicht Irene, sondern Eirene. Obwohl dieses Wort ursprünglich die Abwesenheit von Konflikten beschrieb, wurde es eben von den Schreibern des Neuen Testaments als griechische Entsprechung des hebräischen Shalom verwendet. Es bezeichnet also auch das, was zum höchsten Wohl des Menschen beiträgt und seinem Leben Erfüllung und Vollkommenheit verleiht. So einen Frieden wünschen wir uns doch, oder? Wie können wir diesen Frieden erreichen? Diese Art von Frieden erreichen wir nicht, indem Putin aufhört, die Ukraine zu bombardieren. Das reicht nicht. Stattdessen finden wir die Lösung in Philipper 4, in den Versen 4 bis 7. Und Paulus schreibt dort: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Es ist die Freude an Gott, von der wir letzte Woche gehört haben, die uns zu einem umfassenden Frieden führt. Es ist unsere Güte anderen Menschen gegenüber, die uns echten Frieden bringt. Und es ist das Abgeben unserer Sorgen, das vollkommene Vertrauen auf Jesus, das letztlich zu wahrem Frieden in unserem Inneren führt. Der biblische Friede ist immer ein Produkt von Gottes Wirken in unserem Leben. Und dabei ist er so umfassend und tiefgreifend, dass er jeden Bereich unseres Lebens berührt. Unsere Beziehung zu Gott, unser inneres Selbst, unsere Beziehungen zu anderen und unsere Interaktion mit der Welt im Allgemeinen. Dabei muss uns klar sein, dass es nicht möglich ist, nur mit sich selbst Frieden zu haben. Um biblischen Frieden zu erfahren, müssen wir über uns selbst hinausgehen. Es geht nicht nur darum, dass ich innerlich Frieden habe. Frieden ist etwas, das weit darüber hinausgeht. Und das setzt Frieden mit Gott und Frieden mit anderen Menschen voraus. Obwohl jedes Element der Frucht des Geistes weit mehr ist als nur eine Charaktereigenschaft, die wir in unserem individuellen Leben entwickeln müssen, ist es das Element des Friedens, das uns am besten die Notwendigkeit vor Augen führt, diese Eigenschaften als ganze Gemeinde zu entwickeln. Wenn ich allein auf der Welt wäre, da hätte ich wahrscheinlich Frieden mit mir. Aber sobald ein paar andere Leute dabei sind, ist das schon schwieriger, ne? Es ist nicht schwer zu verstehen, warum eine Gemeinschaft von Gläubigen, die echten Frieden ausstrahlt, für eine ungläubige Welt attraktiv ist. Und wir wollen doch attraktiv sein, ne? Die meisten Menschen sind auf der Suche nach der Art von Vollkommenheit und Erfüllung, die den biblischen Frieden kennzeichnet. Und gleichzeitig ist es offensichtlich, warum eine Gemeinde, die es versäumt, Frieden zu leben, eines der größten Hindernisse für Menschen sein kann, in das Reich Gottes einzutreten. Menschen kommen manchmal nicht zu Jesus, weil sie Gemeinden kennen. Und das ist traurig. Die meisten Menschen gehen Konflikten instinktiv aus dem Weg. Und wenn sie in einer Gemeinde Konflikte beobachten, dann ist das der letzte Ort, an den sie gehen wollen. Frieden in der Gemeinde ist enorm wichtig. Sehen wir uns also an, was die Bibel uns darüber lehrt, wie wir im Umgang miteinander und in unseren gemeinsamen Gottesdiensten Frieden entwickeln können. Und schlagt dazu in euren Bibeln Epheser 2 auf. In Epheser 2 haben wir wahrscheinlich den umfassendsten Abschnitt in der Bibel darüber, wie man biblischen Frieden innerhalb der Gemeinde entwickeln kann. Und Paulus schreibt dort in Epheser 2, ab Vers 11, Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit der Apostel Paulus. Aus diesem Abschnitt möchte ich gern drei Prinzipien für unseren friedlichen Umgang miteinander ableiten. Und das erste Prinzip ist, konzentriert euch auf eure Gemeinsamkeiten und feiert gleichzeitig eure Einzigartigkeit. Konzentriert euch auf die Gemeinsamkeiten und feiert, dass ihr alle einzigartig seid. Denn wenn Jesus zwischen zwei so unterschiedlichen Gruppen wie den Juden und den Heiden Frieden stiften konnte, dann kann er auch die Differenzen überbrücken, die du mit anderen in der Gemeinde hast. Diese beiden Gruppen hätten kaum unterschiedlicher sein können. Die Juden bezeichneten die Heiden spöttisch als Unbeschnittene. Und Paulus beschreibt, wie die Heiden einst von der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen waren und keine Hoffnung hatten. Aber was Jesus tat, war, diesen beiden Gruppen etwas zu geben, das sie gemeinsam haben konnten. Ihn selbst. Er ist der Friede, der die beiden Gruppen zu einer Einheit machte, indem er die Mauer der Feindseligkeit niederriss, die sie trennte. Die Juden und die Heiden konnten sich miteinander versöhnen und einen biblischen Frieden entwickeln, weil sie zuerst durch Jesus mit Gott versöhnt wurden. Nur deshalb waren sie in der Lage, zusammenzuarbeiten und die Vollkommenheit und das erfüllte Leben zu entwickeln, dass die Gemeinde in Ephesus auszeichnete und dass sie für Außenstehende so attraktiv machte. Da sich beide Gruppen auf ihre Gemeinsamkeiten konzentrierten, konnten sie ihre Eigenheiten beibehalten, ohne dass diese Unterschiede zu einem Streitpunkt innerhalb der Gemeinde wurden. In der Tat erlaubt uns der wahre biblische Friede, unsere Einzigartigkeit zu bewahren und gleichzeitig unsere Einheit zu erhalten. Das zeigt sich daran, dass die Gemeinde so häufig als ein Leib mit unterschiedlichen Gliedern dargestellt wird. Unterschiedliche Glieder, die alle für das gemeinsame Wohl zusammenarbeiten. Denn so soll es sein. Wir sehen das beispielsweise in Römer 12, Vers 4 und 5. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir sind unterschiedlich und das dürfen wir auch sein. Aber wir gehören zusammen und das muss uns klar sein. Hier in unserer Gemeinde könnten wir Frieden entwickeln, wenn wir uns alle zuallererst auf das konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Jesus und die große Erlösung, die er für jeden von uns bereitgestellt hat. Und wir hätten Frieden, wenn wir uns auf den einen Auftrag konzentrieren würden, den er uns gegeben hat. Als Botschafter Christi Menschen zu Jesus führen und Christen beim Wachstum helfen. Wenn wir uns darauf konzentrieren würden, hätten wir Frieden. Aber gleichzeitig sollten wir auch dankbar für die Einzigartigkeit eines jeden Menschen innerhalb der Gemeinde sein. Wir sollten die Tatsache feiern, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir ein Haufen verblödeter Roboter sind, die alle gleich sind. Nein, wir müssen erkennen, dass es unsere Einzigartigkeit ist, die Leben und Farbe und auch Vollständigkeit und Fülle in unser gemeinsames Leben bringt. Deshalb konzentriert euch auf die Gemeinsamkeiten und feiert gleichzeitig eure Einzigartigkeit. Das zweite Prinzip ist, baut nicht die Mauern wieder auf, die Jesus bereits eingerissen hat. Ich mag die Bilder, die Paulus in diesem Abschnitt verwendet, um die Barrieren zu beschreiben, die Jesus niedergerissen hat. In Vers 14 beschreibt Paulus, wie er den Zaun, also wie Jesus den Zaun der Feindschaft, der einst zwischen Juden und Heiden bestand, niedergerissen hat. Und in Vers 16 schreibt er, dass Jesus die Feindschaft getötet hat. Ist doch ein interessantes Wortspiel, oder? Die Feindschaft wurde getötet. Und was tot ist, ist tot. Das erinnert mich an die Zerstörung der Berliner Mauer. Diese Mauer, die mehr als 28 Jahre lang Ost- und West-Berlin voneinander trennte. Ich habe es ja damals selbst mit Hammer und Meißel versucht, sie zu zertrümmern. Mit gerade mal 6 Jahren war ich dabei allerdings nicht sehr erfolgreich. Aber glücklicherweise gab es ältere Leute, die mehr Erfolg dabei hatten. Die am 9. November 1989 begonnene Zerstörung dieser Mauer führte weniger als ein Jahr später zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Und heutzutage wünscht sich nur noch ein Haufen Deppen, dass diese Mauer wieder aufgebaut werden sollte. Aber ich frage mich, wie oft wir in unseren Beziehungen zu anderen Christen einige der Mauern, die Jesus bereits eingerissen hat, wieder aufbauen. Und statt unsere Einheit zu feiern, lassen wir unsere Unterschiede wieder Mauern zwischen uns errichten. Einer der häufigsten Gründe, warum wir Mauern wieder aufbauen, ist dabei wahrscheinlich unsere Selbstgerechtigkeit. Wie wir in diesem Abschnitt im Epheserbrief sehen konnten, war eine der größten Ursachen für die Feindschaft zwischen Juden und Heiden das Gesetz. Obwohl das Gesetz an sich nichts Schlechtes war, hatten die religiösen Juden so viele eigene Interpretationen hinzugefügt, dass es zu einer selbstgerechten, selbstherrlichen Forderung an andere wurde. Und gleichzeitig weigerten sich dieselben religiösen Juden, sich mit ihrer eigenen Sünde auseinanderzusetzen. Jesus beseitigte diese selbstgerechte Anwendung des Gesetzes, sodass sowohl Juden als auch Heiden erkennen konnten, dass sie Vergebung und Gnade brauchen. Wenn wir uns in Selbstgerechtigkeit suhlen und darauf beharren, dass es überhaupt nichts gibt, was wir ändern müssen, und dass die andere Person im Unrecht ist und dass die andere Person alles ändern muss und dass ja nur die andere Person schuld ist, dann bauen wir all die Mauern wieder auf, die Jesus eingerissen hat. Wie so viele andere Aspekte der Frucht des Geistes erfordert auch der Friede echte Demut. Demut, die die Interessen der anderen über unsere eigenen stellt. Nur so können wir vermeiden, die Mauern der Trennung, die uns den Frieden rauben, wieder aufzubauen. Und das dritte Prinzip lautet, strebt nach gegenseitiger Erbauung. In Epheser 2, Vers 22 schreibt Paulus, durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir werden mit erbaut zu einer Wohnung. Man könnte auch sagen, wir werden zusammengebaut zu einer Wohnung. Aber leider leben wir in einer Kultur, die uns dazu ermutigt, nicht auf das Gemeinwohl hinzuarbeiten, sondern eher den eigenen Vorteil im Blick zu haben. Wir sehen das in allen Bereichen unserer Kultur. Die Amtsantrittsrede des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy aus dem Jahre 1961. Sie wurde von der britischen Zeitung The Guardian auf Nummer 2 der bedeutendsten Reden des 20. Jahrhunderts gesetzt. Ich habe die Rede nicht komplett gelesen, aber das, was ich gelesen habe, da kann ich es verstehen. Es war eine bedeutende Rede. Und gegen Ende seiner Rede sagte Kennedy die eindrücklichen Worte, und deshalb, meine amerikanischen Mitbürger, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Und das ist die Einstellung, die in einer Gemeinde gebraucht wird. Also nicht, dass ihr alle was für Amerika tut, das ist mir egal. Aber es ist eine Einstellung, die Gemeinde zu unterstützen. Eine Einstellung, die aber eben leider unserer Kultur vollkommen widerspricht. Wir müssen es erst lernen. Wir müssen es lernen, uns zu fragen, was kann ich für die Gemeinde tun? Und eben nicht, was bringt mir die Gemeinde? Das ist ein ganz wichtiger Schritt im Reifeprozess eines Christen. Du musst verstehen, dass du ein Teil der Gemeinde bist. Und als Teil der Gemeinde ist es deine Aufgabe, am Werk der Gemeinde mitzuarbeiten. Und wenn dir die Gemeinde oder die Bibelstunde, der Hauskreis oder der Bibelkreis nichts bringt, dann liegt es vielleicht einfach nur daran, dass du dich nicht investierst. Denn du bist die Gemeinde. Nur leider ist die Gemeinde nicht immun gegen die Trends der Gesellschaft. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was gut für den Aufbau der Gemeinde ist. Aber stattdessen streben wir viel zu oft nur danach, selbst erbaut und selbst ernährt zu werden. Egoismus halt. Wir müssen es lernen, zu tun, was immer nötig ist, um die gegenseitige Erbauung aller Glieder zu fördern. Wie in so vielen anderen Bereichen des Lebens gilt auch für unsere Gemeinde, dass wir nur so stark sind wie unser schwächstes Glied. Und Paulus schreibt daher in 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und da dies der Fall ist, können wir wahren biblischen Frieden, inklusive Wohlbefinden, Vollkommenheit und Harmonie, innerhalb der Gemeinde nur entwickeln, wenn wir sicherstellen, dass jeder Einzelne diese Art von Frieden erfährt. Und das bedeutet, dass jeder von uns bereit sein muss, seine eigenen Interessen dem Wohl des Leibes des Ganzen unterzuordnen. Paulus unterstreicht die Verbindung zwischen gegenseitiger Erbauung und Frieden in Römer 14, Vers 19, indem er schreibt, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Frieden und Erbauung untereinander gehören zusammen. Wenn es uns gelingt, den Fokus von uns selbst zu lösen und das zu verfolgen, was dem Leib als Ganzem dient, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass der biblische Friede in einer Weise wirkt, die für die Welt um uns herum attraktiv ist. Und deshalb fragt nicht, was unsere Gemeinde für euch tun kann. Fragt, was ihr für unsere Gemeinde tun könnt. Das ist es, wie wir Frieden im Umgang miteinander entwickeln und ausleben können. Wir müssen uns bei aller Unterschiedlichkeit auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren, die eingerissenen Mauern nicht wieder aufbauen und nach gegenseitiger Erbauung streben. Und wie kann Frieden als Frucht des Geistes seinen Platz in unserem Gottesdienst finden? Auch in diesem Zusammenhang möchte ich gerne auf zwei Prinzipien eingehen. Zunächst mal ist es wichtig, eine angemessene Ordnung in der Gemeinde und im Gottesdienst aufrechtzuerhalten. Zu unserem Glück gab es bereits in der Urgemeinde Probleme. Also die hatten Probleme, aber für uns ist das praktisch. Denn deshalb finden wir in den neutestamentlichen Briefen auch immer wieder Hilfestellungen für unsere heutigen Gemeinden. So gab es in der Gemeinde in Korinth offensichtlich einige Probleme bezüglich des gemeinsamen Gottesdienstes. Paulus spricht sie in 1. Korinther 14 an. Anscheinend fanden die Gottesdienste in Korinth völlig ohne Ordnung statt. Jeder, der wollte, konnte aufstehen und reden oder ein Lied singen oder die Bibel auslegen. Aber offensichtlich führte diese Art von Atmosphäre eher zu Chaos und Verwirrung als zu Frieden. In 1. Korinther 14 gibt Paulus daher verschiedene Anweisungen, wie der Gottesdienst zu gestalten ist. Und leider hat gerade dieser Abschnitt zu Kontroversen in der Christenheit geführt, wie so oft. Aber all diese Kontroversen könnten leicht vermieden werden, wenn wir uns nicht auf die Einzelheiten konzentrieren würden, sondern mehr auf das allgemeine Prinzip, das Paulus am Ende dessen schreibt, was er dort den Korinthern geschrieben hat. In 1. Korinther 14, Vers 33 schreibt Paulus nämlich, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und ein paar Verse später ergänzt Paulus in 1. Korinther 14, Vers 40, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Unordnung und Frieden passen nicht zusammen. Deshalb muss es in der Gemeinde geordnet ablaufen. Es kann nicht einfach jeder machen, was er will. Der Hauptgrund dafür, dass Paulus Themen wie Zungenrede oder den Platz der Frau in der Gemeinde oder sowas ansprechen musste, war, dass die Gottesdienste so chaotisch geworden waren. Sie waren so chaotisch, dass Außenstehende, die in diese Gottesdienste kamen, verwirrt waren. Verwirrt und keine Gelegenheit hatten, eine klare Auslegung der Heiligen Schrift zu hören. Sie kamen zwar in die Gottesdienste, hatten aber keine Chance, das Evangelium zu hören. Traurig, oder? Das war sicherlich nicht attraktiv für jemanden, der von Jesus gehört hat und mehr über ihn und die von ihm angebotene Erlösung zu erfahren. Und hilfreich war es schon gar nicht. Jedes Zusammenleben, jedes Miteinander und auch gemeinsame Gottesdienste, all das funktioniert nicht, wenn jeder einfach macht, was er will. Es braucht Ordnung, an die sich alle halten. Deshalb ist Unterordnung so wichtig. Gott ist nicht ein Gott des Chaos oder der Unordnung. Das ist der Grund dafür, weshalb bei uns Woche für Woche nicht nur der Prediger Vorbereitungszeit braucht, sondern auch der, der die Gottesdienstleitung hat, der macht sich Gedanken darüber, wie der Ablauf passt und welche Elemente vielleicht noch benötigt werden. Im Normalfall investieren die Musiker Zeit in Liedauswahl und Proben und der Techniker hinten am PC, der sorgt letztlich dafür, dass alles reibungslos abläuft. All das, um unsere gemeinsame Zeit zu einer friedlichen Begegnung mit Gott zu machen. Eine Begegnung mit Gott, die sowohl für uns als Gemeinde gewinnbringend, als auch für unsere Gäste attraktiv und sinnvoll ist. Und wir alle können dazu beitragen, diese angemessene Ordnung aufrechtzuerhalten, indem wir alles tun, was wir können, um andere nicht zu stören oder abzulenken. Wir tun das beispielsweise, indem wir früh genug kommen, vor 10 Uhr nochmal aufs Klo gehen, rechtzeitig das Handy ausschalten und während dem Gottesdienst nicht mit unserem Nachbarn quatschen. So können wir für Frieden während unserer Gottesdienste sorgen, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und zudem finden wir Frieden in unserem gemeinsamen Gottesdienst, wenn wir die Bedeutung der Taufe aufrechterhalten. Ich weiß, das klingt in dem Zusammenhang erstmal ein bisschen unpassend. Aber viel zu oft wird die Taufe nur als die Handlung eines Einzelnen betrachtet. Die Bibel zeichnet allerdings ein ganz anderes Bild. Bei der Taufe geht es nicht nur um den Einzelnen, sondern auch darum, dass dieser Mensch in den Leib Christi eingegliedert wird. In Römer 6, Vers 3 und 4 schreibt Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ihr seht hier, dass die Taufe für Paulus nicht nur eine individuelle Handlung ist. Paulus schreibt davon, dass wir auf Christus getauft sind, dass wir mit ihm begraben sind und dass wir in einem neuen Leben wandeln. Wir, nicht ich. Wenn wir getauft werden, identifizieren wir uns nicht nur mit Jesus, seinem Tod und seiner Auferstehung, wir schließen uns auch mit anderen zusammen, die genau dasselbe getan haben. In gewissem Sinn ist die Taufe das äußere Zeichen dafür, dass wir dem Team beigetreten sind. Ähnlich wie ein Sportler durch das Tragen der Mannschaftskleidung signalisiert, dass er Teil des Teams ist. Schauen wir uns zwei weitere Stellen an, die beide denselben Aspekt von Taufe behandeln. Da gäbe es zunächst mal 1. Korinther 12, Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt. Und dann noch Galater 3, Vers 27 und 28. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. In gewisser Weise dient die Taufe als ein Lehrstück, das uns hilft, einige der Grundsätze, über die wir gesprochen haben, in die Praxis umzusetzen. Die Taufe wird zu etwas, das wir mit anderen Gläubigen gemeinsam haben. Wie Paulus in diesen beiden Abschnitten betont, lenkt sie uns von unseren Unterschieden ab. Von den Unterschieden, die leicht zu Mauern werden können, die Jesus bereits eingerissen hat. Und wenn wir uns an der Taufe anderer erfreuen, dann führt uns das auch zu der Verantwortung, für das geistliche Wachstum und die Erbauung dieser Person zu sorgen. Das fördert den Gedanken der gegenseitigen Erbauung und verringert unsere natürliche Tendenz, uns darauf zu konzentrieren, was für mich dabei rausspringt. Heute Morgen ruft Gott jeden von uns auf, an der Entwicklung eines echten biblischen Friedens in dieser Gemeinde mitzuhelfen. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle unseren Teil zu diesem Prozess beitragen können und müssen. Zunächst möchte ich mich an diejenigen unter euch wenden, die ihr Leben vielleicht noch nicht Jesus anvertraut haben. Ich kann euch aufgrund der Worte der Bibel mit Gewissheit sagen, dass ihr niemals echten Frieden in eurem Leben erfahren werdet, wenn ihr keinen Frieden mit Gott habt. Der einzige Weg, wie du Frieden mit Gott schließen kannst, ist, an ihn zu glauben und dein Leben in seine Hände zu legen. Nur so kannst du dich mit Gott versöhnen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, mit mir oder einem anderen Christen darüber zu reden. Wir helfen gern. Und für den Rest von uns gibt es andere Schritte zu gehen. Vielleicht musst du lernen, die Unterschiede der Menschen in dieser Gemeinde zu feiern, anstatt zuzulassen, dass unsere Unterschiede Mauern aufbauen, die Jesus eingerissen hat. Vielleicht musst du deine eigene Selbstgerechtigkeit erkennen und sie Gott und manch anderem bekennen. Vielleicht musst du nach Möglichkeiten suchen, andere zu erbauen, anstatt darauf zu warten, dass dich jemand füttert. Vielleicht musst du einige Veränderungen vornehmen, damit du nicht zu einer Ablenkung oder Störung wirst, wenn wir unsere Gottesdienste feiern. Vielleicht musst du es lernen, dich an Ordnungen zu halten und nicht einfach zu machen, was du willst. Vielleicht musst du es lernen, weniger zu meckern und mehr mitzuhelfen. Denk drüber nach, wie du zum wahren Frieden in unserer Gemeinde beitragen kannst. Und wenn du nachgedacht hast, dann tu es. Und falls du noch nicht durch die Taufe in den Leib Christi aufgenommen wurdest, dann möchte ich dich ermutigen, den Schritt zu gehen. Nicht nur zu deinem eigenen Wohl, sondern zur Freude unserer ganzen Gemeinde. Wenn du das tun möchtest, kannst du mit mir oder einem anderen der Ältesten sprechen. Wir werden dafür sorgen, dass du unsere Gemeinde an der Freude über deine Erlösung teilhaben lässt. Als Himmelsbürger soll man uns an unserer Liebe erkennen, Freude soll aus uns heraussprudeln und wahrhafter und vollkommener Friede soll in uns herrschen, in unserer Gemeinde, in unseren Herzen, überall. Enden möchte ich daher heute mit Philipper 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.